Am Telefon verbunden bin ich mit Dr. Klaus Schilder, Referent für Entwicklungspolitik beim Kinderhilfswerk Terdesomme. Ich bin mit ihm verabredet wegen eines Jahresrückblicks auf das Jahr 2009. Hallo Klaus, ich grüße dich.
Ja, hallo Horst.
Klaus, wenn man derzeit im Internet www.epo.de Entwicklungspolitik online aufruft, stößt man auf folgende Schlagzeilen. Erschreckende Bilanz humanitärer Krisen in 2009. Artensterben ging 2009 ungebremst weiter. Hungerkrise in Somalia spitzt sich zu. Klimapolitik verletzt Menschenrecht auf Nahrung. Hilfswerke warnen vor neuen Krisenherd im Sudan. Klaus, heißt das, dass das Jahr 2009 global gesehen ein schlechtes Jahr war? Was sagen die wichtigsten globalen Trends?
Nun, wir blicken gerade zurück auf das Jahrzehnt der sogenannten Nullerjahre, in dem die ökonomische Globalisierung insgesamt an ihre Grenzen gestoßen ist. Die Schlagzeilen, die gerade erwähnt wurden, sind ein Ausdruck dieser globalen Krisenentwicklung. Nach einem Jahrzehnt des globalen Wachstums mit beachtlichem Wirtschaftswachstum, 7-8% in einigen afrikanischen Staaten, insbesondere aber in den sogenannten Schwellenländern, China, Brasilien und Südafrika, folgte 2008 und 2009 jetzt mit der Krise an den Finanzmärkten der jähe Absturz. Nur zur Erinnerung, das Jahrzehnt der Blasen, wie man es auch nennen könnte, begann bereits 2001 mit der Internet- und Dotcom-Blase, gefolgt dann von der Immobilienblase, aus der die globale Finanzwirtschaft an den Rande des Abgrunds gebracht wurde. 2009 stürzten dann die Preise auf den Rohstoffmärkten von ihrem Rekordniveau steil ab und die Folge waren drastisch sinkende Staatseinnahmen. Eine der wichtigen Entwicklungen aus meiner Sicht in diesem zurückliegenden Jahrzehnt besteht im Aufstieg der Schwellenländer, die sich zusehends zu wirtschaftlichen Zentren der Welt entwickeln. Die ärmeren Entwicklungsländer werden davon aber kaum profitieren. Aus unserer Sicht kommt es jetzt darauf an, die Neoliberale auf die Kräfte der freien Märkte alleinorientierte Wirtschaftspolitik weltweit zu einer Zunahme, die hat zu einer Zunahme von Ungerechtigkeit und Armut geführt und das eben nicht erst seit 2009.
Du sagtest es eben, auf internationaler Ebene spricht man von drei Krisen, der Finanz- und Wirtschaftskrise, einer Ernährungskrise und einer Treibstoff- und Ressourcenkrise. Hat es Fortschritte gegeben bei der Bewältigung dieser Krisen?
Ja, zweifellos haben die dramatischen Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise insbesondere, gerade weil das Epizentrum der Finanzkrise bei uns im reichen Norden liegt, zu einem bis dahin beispiellosen, konzertierten internationalen Handeln der Regierungen geführt. Zur Rettung der Finanzmärkte wurden weltweit 2.000 Milliarden US-Dollar mobilisiert, eine unvorstellbare Zahl, die die kumulierte Entwicklungshilfe der letzten 50 Jahre übersteigt. Die G20 haben sich als neues Forum globaler Entscheidungsfindung etabliert. Neben den alten G8-Staaten sitzen nun also auch Schwellenländer und einige weitere Entwicklungsländer mit am Tisch der globalen Entscheidungen. Dies war vor kurzem noch undenkbar. Doch die Vielzahl von Maßnahmen zur Regulierung der Finanzmärkte, die jetzt beschlossen wurden, harren noch ihrer Umsetzung. Und hier kommt eben Wasser in den Wein. Alles läuft derzeit zurück auf eine Rückbesinnung zum Status quo ante vor der Krise, vielleicht mit einigen leichten Anpassungen. Die Tragik besteht jetzt aus meiner Sicht darin, dass wir unverändert daran scheitern, die multiplen globalen Krisen, du hast es gerade erwähnt, in ihren systemischen Wechselwirkungen und Ursachen als das Scheitern des derzeitigen Wirtschaftssystems insgesamt zu verstehen und daraus eine radikale Umkehr von den kapitalistischen Produktions- und Konsumptionsweisen abzuleiten, die diese Krisen bedingt haben.
In einer Presseerklärung des BUND, des Bund für Umwelt- und Naturschutz, hieß es zum Jahreswechsel, 2009 wird als das Jahr der verpassten Möglichkeiten in Erinnerung bleiben. Ist diese Beurteilung auch aus deiner eine weltpolitischen Sicht richtig? Da würde mich interessieren, wo und wann wurden Möglichkeiten verpasst und wie geht's das?
Naja, also zunächst teile ich diese Einschätzung weitgehend. Ich hatte ja gerade gesagt, wir im reichen Norden kehren derzeit zur wirtschaftlichen Tagesordnung zurück. Damit schließt sich aus meiner Sicht das Fenster der Möglichkeiten, wirklich grundlegende Reformen der globalen Wirtschafts- und Finanzarchitektur, die der Raffgier einiger weniger an den internationalen Börsen und Finanzplätzen eine globale Solidarität entgegenstellen, durchzusetzen. Weltbank und IWF haben angesichts der multiplen Krisen für die Länder des Südens im letzten Jahr symbolisch den Entwicklungsnotstand ausgerufen. Sie wollten damit davor warnen, dass alle Fortschritte bei der Bekämpfung von Hunger und Armut, bei der Verwirklichung der internationalen Entwicklungsziele, vor allem der Millennium-Entwicklungsziele, zunichte gemacht werden durch diese Krisen. Bislang gehören nämlich die Ärmsten der Armen zu den Hauptverlierern der Krisen. Die Regierungen haben für sie keinen Schutzschirm aufgespannt. Die Vereinten Nationen haben sich nun als demokratisches Forum für alle Länder im bisherigen Krisenmanagement nicht besonders hervorgetan. Sie haben nur eine Nebenrolle gespielt. Es gab zwar Mitte des vergangenen Jahres eine große UN-Weltkonferenz zu den Folgen der Krisen für Entwicklungsländer, aber im Tagesgeschäft geben die G20, also die reichen Länder plus einige Entwicklungsländer, nach wie vor den Ton an. Und die ärmeren Entwicklungsländer haben dort keine Stimme. Auch klimapolitisch steht die internationale Politik nach dem gescheiterten UN-Gipfel in Kopenhagen vor einem Scherbenhaufen. Hier besteht eben auch dringender Handlungsbedarf. Eine wichtige Chance haben wir hier verpasst.
Nun haben im letzten Jahr auch Bundestagswahlen stattgefunden. Wie beurteilst du denn die aus entwicklungspolitischer Sicht das Ergebnis der Bundestagswahl?
Ja, es ist viel darüber geschrieben worden, dass mit Dirk Niebel jetzt der Bock, der noch im Wahlkampf ein eigenständiges Entwicklungsministerium abschaffen wollte, zum Gärtner, sprich zum Entwicklungsminister gemacht worden ist. Das ist aus meiner Sicht in der Tat eine absurde Situation und das teilen ja auch viele entwicklungspolitische Experten. Ich bin jetzt aber sehr dafür, erstmal abzuwarten, welche strategischen Weichenstellungen das BMZ unter neuer Leitung vornehmen wird. Die entsprechenden Formulierungen, so verrät ein Blick in den schwarz-gelben Koalitionsvertrag, lassen da allerdings wenig Gutes erwarten. Ausgemerzt wurden bisherige entwicklungspolitische Leitmotive wie der Primat der Armutsbekämpfung, Friedenssicherung, die gerechte Gestaltung der Globalisierung und globale Strukturpolitik, die die Entwicklungspolitik in den letzten Jahren bei uns bestimmt haben. An deren Stelle tritt jetzt der Primat der Außenwirtschaftsförderung. Das BMZ sei ja schließlich kein Weltsozialamt, das hat Niebel ja kürzlich erst zu Protokoll gegeben. Entwicklungspolitische Entscheidungen werden also in Zukunft wesentlich stärker die Interessen der deutschen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, berücksichtigen. Ich denke, skandalös und gefährlich sind darüber hinaus auch die Pläne von Dirk Niebel, Projekte privater Entwicklungsorganisationen in Krisenregionen, Afghanistan oder anderen Ländern stärker an die Maßnahmen der Bundeswehr zu koppeln. Hier werden zivile und militärische Aufgaben verwischt und der Erfolg von Entwicklungszusammenarbeit wird hier gefährdet. Und schließlich hat Niebel auch noch dem internationalen Versprechen der Bundesregierung, bis zum kommenden Jahr 0,51% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklung zu mobilisieren, in den Haushaltsverhandlungen eine Absage erteilt. Wir brauchen auch für die Klimafinanzierung deutlich mehr Mittel und eben nicht weniger.